haben Sie die Möglichkeit, in dieser Zeit das Problem reifen zu lassen, sodass Sie dann, dann können Sie zu einer Abstimmung schreiben und dann einfach sehen, wer was so etwa das Praktischste wäre. Ich glaube, besser kann ich das auch nicht lösen. Aber ich glaube, es hat keinen Sinn, dass man jetzt sofort abstimmt, weil der eine kann sich noch nicht entschließen und so, das geht, was, so sind die Menschen nicht, aber man muss das, das Nachdenken zwar nichts, aber einfach das, das Ruhen lassen der Frage, das wird dann von selbst irgendwie gelöst. Ja, dann fange ich jetzt einfach an. Die sind also zu meinem Schrecken ziemlich zahlreich gekommen und ich muss zunächst also feststellen, dass, damit die Lage ganz klar ist, dass ich ja kein Historiker der Wissenschaft bin, sondern ich bin ein Liebhaber dieser Tätigkeit und die wollen ein Dilettant. Und kann daher keine systematische Darlegung oder irgendwie vollständige Darlegung der Fragen, die sich da auftun, vorlegen. Was ich machen kann, das ist, was das ich erzähle, was ich eben so weiß und was mich interessiert hat im Verlauf meines Lebens. Und die Meinung ist, einer solchen Vorlesung, dass auch Sie sich eben dann vielleicht im Laufe des Lebens gelegentlich zur Unterhaltung, Erbauung und Förderung des philosophischen Denkens auch gelegentlich in solche Dinge abgeben. Ich möchte also nicht irgendwie Wissenschaftshistoriker erziehen, das kann ich gar nicht. Dazu fehlen mir die nötigen Kenntnisse, es fehlt mir auch die Technik, den man zu sagen erfahren. Nun ist es vielleicht in diesem Zusammenhang interessant für Sie zu erfahren, wie ich selbst auf diese Dinge gekommen bin. Ich hätte noch Stühle im anderen Zimmer. Wie ich studiert habe, noch als junger Mann mit 20 Jahren, das war also 1932 in Göttingen, damals hat man schon gesehen, was es in Deutschland schief geht, und es gab auch Juden, die das klar erkannt haben, zum Beispiel die Brüder Kassieren. Der eine Erstkassierer, der war Philosophieprofessor in Berlin, einer der bedeutendsten Philosophiehistoriker, den es gegeben hat in den letzten Jahrzehnten. Der war auch ein Wissenschaftshistoriker und hat ein ausgezeichnetes Buch geschrieben über diesen Gegenstand, also über die Entstehung der Wissenschaften. Er hat auch etwas verstanden davon. Und der andere, der war Verleger und der hat eine Kant-Ausgabe herausgebracht mit 11 Bänden. Sehr schöne Ausgabe. Und die zwei haben sich dann aus Deutschland geflüchtet, wie sie gesehen haben, dass es schief ging, also schon verhältnismäßig, wie man noch heraus konnte. Der eine ist dann Professor in New York gewesen und der Verleger ist nach London und den Verlag hat man liquidiert. Und man konnte diese Kant-Ausgabe, diese 11 Bände, so Quartbände, für 50 Mark kaufen. Ich wurde also entstehen. Und ich habe damals dann sofort diese Kant-Bände gekauft und das hat mich sehr interessiert. Und ich habe dadurch dann die Idee bekommen, wie ich dann in Zürich weiter studiert habe, wie man in Berlin nicht mehr studierte, nachdem die Idee, Chemie als Nebenfach zu nehmen, ich habe ja an der Universität studiert, völlig schief gegangen ist. Ich war also nicht fähig, diese Analysen zu machen. Ich habe gelingte Analysen so lange gekocht, gegrillt und wieder gekocht, dass ich dann das Lithium nachgewiesen habe, dass ich durch das Kochen im Glas im Wasser, also das Lithium aus dem Glas, das war, dass ich das Kochen ausgelöst habe. Aber das, was ich wirklich hätte nachweisen sollen, habe ich nicht gefunden. Ich habe dann auch von vielen Stellen Zinkflüssig bekommen, konnte ich mir nicht glauben, es tat mir alles weh und ich habe also das Versuch aufgegeben. Ich habe Philosophie als Nebenfach genommen. Und wenn man sich mit Kant beschäftigt hat, dann betrachtet man die Vorläufer Kants betrachtet und dann stößt man auf Leibniz. Und wenn man ein Physiker ist, dann stößt man sofort auf die berühmte Kontroverse zwischen Leibniz und Clark über, ja, Gott und Welt, aber also angefangen hat das Ganze, dass der Leibniz dem Newton vorgeworfen hat, er hätte eine heretische Gottesvorstellung, weil er nämlich sage, dass Gott, dass das Sensorium, dass der Raum das Sensorium Dei sei. Nun, diese Kontroverse ist sehr berühmt gewesen. Und ich werde auf diese Kontroverse im Verlauf dieser Vorlesung zurückkommen müssen, weil es sich hier wesentlich um das Raumproblem gehandelt hat. Die Kontroverse hat ja auch politische Hintergründe, die meistens nicht so gut bewusst werden, wenn man die Sachen liest. Und wenn es auch übertrieben ist, dass man im Nachlass Newtons die Entwürfe zu den Schreiben Clarks gefunden hätte, was in der Aufgabe dieses Briefwechsels von Kassierer und Buchenau zu lesen steht, das ist aber ein Irrtum, so ist es doch wahr, dass natürlich hinter Clark Newton selbst steht, dass Clark der Wortführer Newtons gewesen ist, wie Sie wollen, seit Assistent. Er war es auch in einem gewissen Sinn, auch in einem sehr gewogenen Sinn, freilich gefragt, war ein unabhängiger, war damals bedeutender Theologe und Philosoph und hat also nicht im Dienst Newtons gestanden, obwohl er zum Beispiel die Optik Newtons auf Lateinisch übersetzt hat und dafür von Newton wahrhaft fürstlich honoriert worden ist, indem der Clark hatte drei Töchter, glaube ich, waren es drei oder so, und Newton hat also wieder zur Tochter eine Aussteuer bezahlt. Newton war ja ein außerordentlich reicher Mann in den späten Jahren und hat den gebraucht, aber er hat so bei Gelegenheit hat er dann so, wenn er dann schon etwas bezahlt hat, dann war er sehr großzügig, hat der Royal Society auch eine ganz große Summe bezahlt, kann sich ein Haus kaufen, kann und so weiter. Nun, das waren so die ersten Dinge, die ich begegnet habe. Und dann hat mich eben zunächst dieses Raumproblem, wie es sich bei Newton zeigt, interessiert, und ich habe dann in den frühen 50er Jahren habe ich diese Sachen genauer studiert, das war also viel lang nicht mehr, das war dann also schon lange nachdem ich sehr viel studiert hatte, fast 20 Jahre nachher, und habe dann 1954 eine Arbeit publiziert über diese Sache, was also das bedeutet, die Raumtheorie bei Newton, wo er diese Raumtheorie her hat. Ich weiß seither noch etwas mehr darüber, über die Herkunft. Es hat dann etwa gleichzeitig Max Jammer ein Buch über Concepts of Space geschrieben, wo er sehr ähnliche Schriften gekommen ist. Ich glaube aber, dass auch Max Jammer eine wesentliche Quelle dieser Raumtheorien ebenfalls übersehen hat. Ich habe diese, das denn dann gefunden, wie ich der Derike seine sein Buch über die Magdeburger-Vakuum-Experimente gelesen hat. Da habe ich dann gesehen, dass es auch andere Quellen gibt. Nun, seither habe ich mich dann auch immer noch für diese Sachen interessiert, aber so wie die Lage war, das Interesse entzündet worden an Problemen des 17. Jahrhunderts und ich kenne daher die Physikgeschichte im 17. Jahrhundert besonders gut, viel besser als im 18. Jahrhundert oder in den früheren Zeiten, wo ich weitgehend auf die Sekundärliteratur angewiesen bin. Und darum ist diese Vorlesung eben auch so betitelt, dass eben die Geschichte der Physik vornehmlich im 17. Jahrhundert behandelt werden soll. Das hat also zunächst rein biografische Gründe oder einfach hat den Grund, dass ich nun eigentlich hier halbwegs sachgerecht bin. Sonst bin ich eben nicht sehr kenntnisreicher als viele andere. Andererseits kann man aber auch sagen, dass im 17. Jahrhundert die Physik geradezu erfunden wurde. Die physikalische Methode in unserem Sinn hat es vorher nicht gegeben. Sie ist durch die bedeutenden Leute, die sie kennen, wie Galilei, Hilbert, Descartes und dann eben zum Schluss durch Newton, so recht eigentlich entwickelt worden. Und bei Newton findet man dann auch zum ersten Mal die noch heute gültigen Formulierungen, wie man Physik treiben soll. Nun, bei Newton ist immer alles sehr lakonisch, er hat nicht viel Worte machen wollen und daher muss man dann immer das, was er sagt, furchtbar genau lesen und sich überlegen, was er sich dabei gedacht hat. Und damit kommt man nun zu dem zweiten schrecklichen Problem aller Geistesgeschichte. Man möchte doch gerne verstehen, wie die Leute früher gedacht haben. Man möchte verstehen, wie es zu gewissen geistigen, philosophischen, wissenschaftlichen Entwicklungen gekommen ist. Man möchte wissen, was sind da die Anregungen, was waren die Ideen. Und dazu müsste man eben das Denken früherer Zeiten betrachten. Nun ist es ja nun so, dass wir unser eigenes Denken in Kauf bleiben. Und wir können das Denken anderer Leute auch nur schwer begreifen. Das meiste, was man so begreifen heißt, ist ja faktisch einfach Projektion. Das heißt, man schließt von sich auf andere und unterschied vor allem den anderen Leuten diejenigen Gedanken, die man sich selbst zugesteht. Und daraus entstehen dann die sogenannten Missverständnisse, Fälle und dergleichen. Nun, in einer Zeit, sage ich jetzt, das ist im Jahrhundert, was ich die Leute noch in reichgestickten Kleidern mit Spitzen, die ein Vermögen gekostet haben, mit Allonge berichtet, der Runde gamisiert. Also in einem Aufzug sehen, den ein heutiger so aufregen würde, man für Zeichen der Durchsicht halten würde. Das würde man alles ganz zurückhalten, ja, aber damals normal, so was man gelingt. So ist das schon, sieht man schon öfter, dass diese ganze Geisteshaltung für uns nicht leicht verständlich ist. Zudem war natürlich die soziologische Lage eine ganz andere als heute. Europa war in einem Maße ein unterentwickeltes Land, so würde man heute sagen, wie man sich da überhaupt vorstellen kann. Das heißt, der Unterschied zwischen Reich und Arm waren ganz unvorstellbar groß, so wie das eben noch in Spanien sein mag, oder auch in Süditalien, wo die reichen Leute ganz unerhört reich sind und die armen Leute eben ganz unerhört arm. Es gab die meisten Städte waren ganz klein, da gab es zwei Riesenstädte, Paris und vor allem London. London hatte schon um 1700 über eine halbe Million Einwohner, die in unvorstellbar schmutzigen Vorstädten gewohnt haben. Auch die besseren Quartiere waren unvorstellbar schmutzig, denn man hatte ja noch keine Einrichtungen, um den Unrat aus den Städten herauszuschaffen, sondern die Menschen haben in ihrem eigenen Unrat gelebt, sie hatten den Städten fürchterlich gestunken, sodass zum Beispiel in Paris, das war der Grund, warum der Hof aus Paris nach Versailles gezogen ist, weil es eben im Stadtzentrum, wo der Louvre sich befindet, derartig gestunken hat, dass man nicht mehr dort wohnen wollte, wenn man es nicht leisten konnte, dass man aufs Land gezogen ist. Und die Umweltprobleme, die wir haben, die haben wir deshalb, weil unsere Städte eben sauber sind. Das heißt, wir kanalisieren den ganzen Unrat und lassen ihn in die Flüsse ab. Zunächst war das ein ungeheurer Fortschritt, denn man ist dann die ununterbrochenen Seuchen, die man in den Städten hatte, losgeworden. Aber natürlich ist das auf die Dauer wieder keine Lösung. Aber man muss sich also nicht etwa einbilden, dass diese Probleme von heute seien. Und diese Probleme hat es immer gegeben, sobald überhaupt die Erde merklich bevölkert war. Wenn die Erde nicht bevölkert war, im Mittelalter, da war natürlich überall nur Wald, hier die ganze Gegend, das war Wald. Und die Flussniederungen, die waren total versumpft. Infolgedessen gab es dann überall Malaria und man hat eben nur oben leben können. Man hat dann nicht an den eigenen Unrat gelitten, aber an der völligen Unwirklichkeit und Ungesundheit der Natur. Denn die sogenannte Natur, so wie wir sie kennen, die schönste, wo man spazieren gehen kann, das ist ja eine Schöpfung des Menschen. Europa ist ohne menschliche Einwirkung ein Urwald- und Zunftgebiet. Weil sie immer redet, ich glaube, wenn sie einen Garten haben, dann wissen sie das, wenn man unterbrochen etwas tut, dann wächst überall sofort Wachsfangen an Bäume zu wachsen. Das ist so. Und das ist eigentlich der Fall, ist eigentlich der Verste bei uns. Nun, ich habe das einleitend so gesagt, um Ihnen klarzumachen, welchen Problemen man gegenübersteht, wenn man wirklich so geistesgeschichtlich betreiben will. Man muss auch die politische Geschichte natürlich kennen, denn die spielt auch eine Rolle. Die Leute sind zum Teil in politische Probleme verwickelt worden. Das war Galilei, der Prozess Galilei, den man im Theater sehen konnte, hat faktisch politische Wurzeln, wobei der Galilei dann letztlich das Opfer war, er war sozusagen ein bequemes Objekt, an dem man diese verschiedenen Intrigen politischer Art loslassen konnte. Und das hat der Galilei dann ja auch gemerkt. Und das ist der Grund, warum er dann sich einfach gefühlt hat, weil er nicht gesehen hat, das hat überhaupt keinen Sinn, sich da einzumischen. Das geht ja gar nicht. Muss sich einfach die Figur sein, die man da zum Opfer bringt. Das hat sich also auch gar nicht in die Wissenschaft gehabt. Das ist diese Hauptfigur. Oder das war so nebenbei. Nun, wenn man alle diese Dinge sieht, dann erkennt man auch, dass es enorm schwierig ist, in größerem Stil und wirklich Wissenschaftsgeschichte zu machen. Denn die Leute, die das machen wollen, die beschäftigen sich dann ja gewöhnlich nicht nur, oder meine möchten sich nicht nur gerade in 50 Jahren beschäftigen, sondern doch mit einem größeren Abschnitt. Und das sind also ungeheuer große historische, soziologische, kulturhistorische Kenntnisse nötig. Und dazu kommt nun doch, dass man natürlich die Wissenschaft, deren Geschichte man erforschen möchte, auch studiert und verstanden haben sollte. Nun ist es klar, dass das Studium der Physik allein ist ja schon eine vollständige Aufgabe. Ich meine, damit kann man also 5 und mehr Jahre kann man das studieren, bis man das halbwegs begriffen hat. Und dabei hat man praktisch noch nichts von Geschichte und von Kulturwissenschaft und so weiter
gelernt
und studiert. Wenn man nun noch Wissenschaftsgeschichte machen will, dann muss man zum Beispiel noch eine ganz ideale Sache. Man muss die Sprachen, in der diese Wissenschaft geschrieben worden sind, kennen. Also wenn man sich vom frühen 19. Jahrhundert rückwärts mit Wissenschaftsgeschichte beschäftigt, muss man unbedingt Lateinisch lesen können, weil eben alle diese wissenschaftlichen Werke, oder fast alle, lateinisch geschrieben sind, die Werke Eulers, die Werke von Gauss sind lateinisch geschrieben, nicht zu reden vom 17. Jahrhundert. Dass gewisse Schriften des 17. Jahrhunderts nicht lateinisch geschrieben sind, wie etwa die Historik von Galilei, der hat die Halbschrift von Galilei, das hat dann einen ganz bestimmten Grund, weil eben Galilei bewusst nicht lateinisch schrieb, so wie auch Descartes bewusst nicht lateinisch schrieb, aus protestantistischen Gründen. Aber da muss man eben auch Italienisch können, also zum Beispiel sehr schlecht kann, das hat sich nicht erst mit Italienisch beschäftigt, weil ich seine Werke nur sehr mühsam lesen kann und auch Übersetzungen angewiesen ist. Und Descartes hat eben Französisch geschrieben, auch aus dem Zentrum des propagandistischen Bund, nur Französisch kann ich ihn besser lesen, kann ich das nicht lesen, aber da muss man also, diese Sprache muss man eigentlich können. Nur wenn man sich natürlich auch dilettant beschäftigt, mit dem Voraussetzungen beschäftigen werden, dann macht das ja nicht so viel. Dann kann man sich auch über Dektungen schützen. Man darf dann so Vertrauen haben, dass doch die Übersetzungen einigermaßen zutreffend seien, wenn man vielleicht auch von der Geisteshaltung, auf die es doch auch wesentlich ankommt, nicht immer alles erfassen wird. Es gibt aber von manchen, von den wichtigsten Sachen gibt es also Übersetzungen, die gut sind. Aber es gibt auch von sehr vielen, was sehr interessant wäre, keine Übersetzung. Und man ist dann auf die Originale angewiesen. Ja, es geht noch weiter. Es gibt von den älteren Physik Autoren und Naturforschen häufig nicht einmal neuere Editionen. Selbst von dem großen Isaac Newton hat es bis vor kurzem nur die Gesamtausgabe seiner Werke von Samuel Morse gegeben und die stammt von 1783 bis 86 ist das herausgekommen und ist also schon ein seltenes Werk, das man nur auf die Bibliothek findet. Und ist natürlich keine kritische Ausgabe, es ist auch unvollständig. Und Samuel Horsley, der war eine Zeit lang Sekretär der Royal Society, hat auch Apollonius herausgegeben, der war so ein gelehrter Mann, aber er war doch vor allem ein Kleriker, ein Bischof, ist der zu viel gewesen. Nun, warum das so war, dass das ein Bischof war, das kann man auch noch erklären. So, gibt es also zum Beispiel so keine moderne kritische Ausgabe. Und das heißt, eine kritische Ausgabe wäre auch eine solche, wo man zum Beispiel Anmerkungen, die Dinge, auf die er sich bezieht und die man heute nicht mehr versteht, weil uns das nicht sehr gegenwärtig sind, erklärt sich. Nun, freilich, der Briefwechsel mit der Konferenz seit 1939 hat man angefangen, da war es durch Krieg, gerade vor dem Krieg wollte man, nein, 1959 kam der erste Band heraus und seitdem sind es dann 5 Bände herausgekommen. Die mathematischen Schriften werden von Weizsäcker jetzt herausgegeben und der Weizsäcker rechnet auf 8 große Quartbände diese Ausgabe. Aber das sind dann nur die mathematischen Arbeiten. Die physikalischen werden dann noch nicht gezeigt. Das wie jemand macht, das weiß ich nicht. Der Literatur ist etwas dasselbe, nicht mal ein Herausgeber, der heute so etwas herausgeben will, der müsste eben sowohl die Geschichte wie die Wissenschaft verstehen und die meisten Leute verstehen nicht ganz. Daher kommt es auch bei den Studenten, ich sage gleich mal, was wäre doch schön, man hätte eine Professur in Wissenschaftsgeschichte, wir haben uns genügt, schon immer wieder eine zu finden, aber es gibt eben fast keine Leute, die vernünftigerweise in Frage kommen. Und wenn man heute einen guten Wissenschaftshistoriker findet, dann ist der gewöhnlich spezialisiert, und zwar zum Beispiel so wie Cratchit, der in Princeton wirkt, der hat eine Schule gehabt, das ist wohl nicht in einer anderen amerikanischen Universität. Die haben sich aber nur für die Mathematik und Physik im 14. Jahrhundert interessiert. Das sind eben Spezialisten. Und ich weiß nicht, ob es ungefähr die Gewinnungskriterien in mir einen Professor hätte, der also für die Mathematik und Physik im 14. Jahrhundert dann Bescheid wüsste. Sie sehen, wenn jetzt keiner Zeit da doktorieren könnte, dann muss man Lateinisch können, womöglich noch Arabisch. Und das gibt es da. Also, das ist ein großes Problem. Im 19. Jahrhundert war das anders. Da gab es also die Wissenschaftshistoriker und der Mathematikhistoriker Moritz Cantor, der ein sechsbändiges Werk über die Geschichte der Mathematik verfasst hat, von Anfang bis Ende. Aber leider ist das eben so, dieses Werk ist ungeheuer belehrt, der weiß ja viel, aber so ein Drittel des Materials versteht der falsch. Es steht eben furchtbar viel Falsches in diesem Werk. So viel Falsches, dass sich ein heutiger Gelehrter das nicht mehr leisten dürfte, er würde nicht mehr machen, wenn er sich in diesem behaupten würde. Mit dem partiellen Differentialgleichungen gelöst habe, so etwas weiter. Das kommt nur davon her, weil es eben nicht ganz leicht ist, diese früheren Werke zu verstehen, weil sie ja nicht nur in einer anderen Sprache, also Lateinisch zum Beispiel, geschrieben sind, sondern auch weil die wissenschaftliche Nomenklatur, die mathematische Darstellungsart uns fremd und unverständlich geworden ist. Man muss sich also schon da einarbeiten, um überhaupt zu begreifen, was diese Leute meinen, wenn sie gewisse Wörter brauchen. Aber da gibt es unendlich solche Missverständnisse in der Literatur über Wissenschaftsgeschichte. Zudem, dass irgendein Wort, zum Beispiel Vorticität bei Gilbert, der sieht dieses Wort, der kann wirbeln, der hat wieder Descartes, die wirbeln wissen, aber gar nicht wahr. Die Vorticität bei Gilbert meint Polarität, das ist ein Wertig. Also solche Missverständnisse findet man massenhaft, und darum ist es auch so, dass man die Sekundärliteratur immer mit Vorsicht brauchen soll. Man soll also schon, wenn man sich so eine Übersicht gibt, verschaffen will, soll man schon das lesen, nicht wahr? Aber man soll doch nicht alles glauben, was da drin steht, oder man soll sich bewusst sein, dass immer möglicherweise irreführende Dinge dastehen, weil zum Beispiel der betreffende Autor eben zwar ein sehr guter Historiker, aber ein sehr mittelmäßiger Physiker ist, oder umgekehrt, er ist zwar ein sehr guter Physiker, aber eben ein sehr mittelmäßiger Historiker. Die Historiker ziehen natürlich bei den guten Historikern die schlechten Physiker sind, den guten Physikern die schlechten Historiker sind vor. Wir haben etwas die umgekehrte Tendenz, sodass man etwa die Biografie von Newton, die der David Brewster geschrieben hat, doch viel besser findet, obwohl er in Bezug auf die Geschichte des 17. Jahrhunderts mäßig informiert war, als etwa andere Newton-Biografien, die eben dann die Physik von Newton gar nicht begriffen haben. Sodass das erstens gar nicht vorkommt und zweitens, falls es vorkommt, wird es in einer schiefen Weise beurteilt, sodass dann das, was für uns schließlich doch die Hauptsache zu sein scheint, zu kurz kommt. Nun, in dieser Hinsicht möchte ich auch noch etwas sagen. Jeder, der, sagen wir, eine historische Darstellung oder eine Biografie aus dem 19. Jahrhundert Und wir wollen annehmen, die Opaßigkeit gut. Er weiß, dass ich die Welt sehe, die auf mich spricht. Wo man also gewisse Vorurteile hat, wo eine gewisse Art der Darstellung brauchbar und er wird daher diese Wendungen aussagen, die dem damaligen Brauch entspricht, auch in der richtigen Weise verstehen. Wenn er das nicht tut, ist er meiner Meinung nach ein Dummkopf. Und dann kann diese Biografie ausgezeichnet sein, man kann auch lernen, was man lernen will, und hat den großen Vorteil, dass der Autor eben doch einen wohlbestimmten Standpunkt hat. Dieser Standpunkt kommt in seiner Darstellung auch zur Geltung, und gerade weil er zur Geltung kommt, so kann man dann sozusagen die Parallaxe, die durch diesen Standpunkt zustande kommt, korrigieren. Wenn hingegen jemand eine leider sehr unpersönliche Weise schreibt und versucht, möglichst objektiv zu sein, dann ist die Gefahr, dass er überhaupt keinen Standpunkt hat. Und dann versteht man gar nichts. Also so ist es zum Beispiel mit dem Buch von Ruster, wo alles über Newton steht, auch seine Problematik, obwohl ständig zu Geltung nur, sobald er irgend so eine problematische Seite in allen Einzelheiten geschildert hat, dann werden dann bauliche Betrachtungen angestellt, wie durch den Hintern ein großer Mann gehen zu weiter. Ja, das darf man doch. Es ist auch im Grunde wichtig, dass Ruster war ein hervorragender Physiker und hat daher realisiert, dass der Hintern natürlich nicht so deutlich war als er selbst. Und dass es ihm daher nicht zusteht, so von oben herab zu sagen, ja, der Newton war natürlich nicht so einfach. Jedenfalls, wenn man selbst dasselbe Metier ausübt und sich darüber klar ist, dass man sich hier mit einem Mann beschäftigt, der an Bedeutung einem selbst bei weitem übersteigt. Und das ist auch etwas, nicht wahr, was man doch realisieren sollte. Die Bedeutung der Menschen, die einem hier entgegentreten, die ist immer viel größer als die Bedeutung, die man selbst hat. Und das sollte man einem zu einer gewissen Bescheidenheit in der Weise, wie man diese Leute betrachtet, anspornen. Weil, wenn man das nicht tut, dann ist es ja heute bei gewissen Leuten Mode, man sagt dann, man müsse entlogisieren oder man müsse entlarven oder wie das alles heißt. Aber wenn man das dann so tut, dann passiert dieses, dass man zum Schluss feststellt, dass das eben ein Mensch war, wie alle anderen, das heißt, er hat gegessen, geschlafen und noch anderes getan. Das ist aber nicht interessant, denn das tun alle Leute. Und daraus folgt überhaupt keine Erklärung, warum er denn eine derartig bedeutende Ereignis ausgeübt hat. Meine, die trivialen Seiten der Menschen, die kennen wir, die brauchen wir gar nicht zu schildern, wir müssen diejenigen Zeiten schildern, die eben machen, dass ein Mann bedeutend gewesen ist, dass er einen gewaltigen Einfluss ausgeübt hat, dass er ein bedeutendes Werk hinterlassen hat. Das möchte man doch verstehen. Und das fließt ja nicht aus der Tatsache, dass er gegessen, geschlafen, vielleicht weiter Geschichten gehabt hat und dergleichen. Das erklärt gar nicht. Das hat er auch nur bedeutet. Nun, wenn man sich mit früheren Zeiten beschäftigt, also eben vornehmlich mit dem 17. Jahrhundert, aber noch früheren Zeiten, so hat man einen Vorteil gegenüber der neueren Zeit. Die früheren Physiker haben sich noch bewusst als Philosophen betrachtet, auch Newton, der zwar ein Fachmann war, hat sich auch als Philosophen betrachtet. Überdies war er ein ausgebildeter Theologe und ist in der Zeit auch immer als Theologe betrachtet worden. Und das hat nun zur Folge, dass die Leute das, was man heute als Hintergedanken bezeichnen würde, ausgesprochen haben. Sie haben also mehr gesagt, was sie sich denn denken, wenn sie so Musik machen. Was man heute eigentlich nicht mehr tut. Man macht eine Arbeit, irgendeine Experimentierung, und dann wird das publiziert. Und das wird möglichst unpersönlich kommuniziert. Man sagt also nicht, warum man sich überhaupt für diesen Gegenstand interessiert. Man erklärt keineswegs, wie, welche Irrwege man gegangen ist, sondern es wird alles nur so als ähnliches da. Völlig auskristallisiert vorgelegt. Wie die Leute faktisch dachten, wie diese Arbeiten machten, das erfährt man also nicht aus diesen Arbeiten. Daher ist es so, dass wenn Wissenschaftshistoriker, was heute sehr große Mode ist, die neuere Zeit analysieren, etwa den Schwung der Quantentheorie, dann sind diese Rekonstruktionen im Allgemeinen viel zu logisch. Der das noch nicht gemacht hat, weiß, dass das da ist. Da wird dann zum Beispiel die neuere Zeit, das ist die Mode, da muss man nicht Latein spielen, man muss keine unbekannte Wissenschaftssprache lernen, keine unbekannte Mathematik und dergleichen, das ist keinem alles nicht für mich getraut, da kann man also in stehender Quantentheorie studieren, ohne große anderweitige Kenntnisse als in der Physik zu haben. Man muss ja auch nicht sehr viel Historisches wissen, das hat man zum Teil schon überlebt oder ist ein bisschen getraut und so fort. Nun halt, getraut, da darf man auch nicht so viele Annahmen machen. Immer wieder. Aber dann entsteht also oft eine allzu logische, eine Darstellung, die zu logisch aussieht. Das war nicht so. Es wird dann auch der Fehler gemacht, dass man meint, die damals aktiven Leute hätten die damalige wissenschaftlich maßgebende Literatur gekannt. Das ist ein Irrtum derjenigen, die selbst nicht wissenschaftlich tätig sind. Jeder, der einmal eine wissenschaftlich produktive Phase hatte, der weiß, er ist auf ein Problem gestoßen, er hat den Eindruck, wir können dieses lösen, dann kümmert er sich doch überhaupt nicht darum, was sonst noch mit diesem Gegenstand geschrieben ist. Das studiert er dann. Und das macht er dann selber, das auf seine Weise. Und so werden dann, entstehen dann Missverständnisse, dass zum Beispiel kürzlich in diesem Archiv oft nicht mehr exakt sein, wie sein Artikel war, wie seine Mythologie entstanden, wie die Röntgenbeugung in Kristallen durch von Laue entdeckt worden sei. Das könne doch gar nicht so gewesen sein, und dann weist er nach, dass doch der von Laue in München dies und jenes gewusst haben müsse. Und daher müsse er so geschlossen haben. Da kam also irgendein Greis, der noch lebt und der das alles noch erlebt hat. Der hat dann einen Gegenartikel geschrieben und gesagt: Ja, das ist alles sehr schön mit den Dokumenten belegt, aber es ist eben falsch. Der von Laue hätte zwar theoretisch alles das wissen müssen, aber hat es eben nicht gemacht. Er hat sich daher auch so gar nicht mit der Sache gar nicht so überlegt, sondern es ist wirklich so gegangen, wie es von den Leuten, die das mitgemacht haben, erzählt wird. Das ist kein Mythos, sondern so war es eben. Ich habe das auch so erlebt. Obwohl, wenn man nur noch die Dokumente studiert, was ganz anders zu sein scheint. Und ich fand das eigentlich sehr lehrreich, in einem so kleinen, einfachen Fragenkreis zu sehen, wie schwierig es eben immer ist, die Vergangenheit zu rekonstruieren. Nun, wenn man alle diese Schwierigkeiten in Betracht zieht, dann sagt man, was sage ich mir, man soll eben sich doch nicht allzu viele Illusionen machen, dass die Geschichte entwickeln können, wie es gewesen sei, das ist das berühmte Wort von Ranke, das wir zeigen, wie die Dinge zugetragen haben. Das kann man eben nur sehr bedingt. Jeder, der sich, sei es mit Geschichte, sei es mit Wissenschaftsgeschichte, beschäftigt, der spiegelt sich eben auch selbst in der Geschichte. Die Geschichte ist für uns auch ein Spiegel, wir indem wir uns mit den früheren Zeiten beschäftigen, indem wir fragen, wie haben die Leute früher gedacht, so werden wir uns auch bewusst, wie wir selbst denken, was wir für eine Mythologie und für eine Philosophie haben. Und das würde ich das wäre dann das kritische Nachdenken im eigentlichen Sinn, das ja nicht darin besteht, dass man die anderen Leute kritisiert, das ist persönlich, sondern dass man sich selbst kritisiert. Das wäre die Hauptaufgabe des kritischen Denkens. Und so ist es ja auch von Kant zum Beispiel verstanden worden, dass man eben das eigene kritisch betrachtet. Und dazu kann die Beschäftigung mit Wissenschaftsgeschichte dienen, dann hat sie also einen durchaus unmittelbaren Bezug auf die Gegenwart. Sie hat einen unmittelbaren Zweck. Man möchte etwas lernen, nämlich über sich selbst. Indem man lernt, woher man kommt. Und in gewissem Sinne tut man dann das, was die Tiefenpsychologie auch macht, nicht wahr? Die Analyse nach Freud und aller Nachfolger. Die beruht ja auch wesentlich darauf, dass man einmal herausfindet, wie bin ich in den Zustand gekommen, in dem ich mich befinde. Man versucht herauszufinden, welche Irrwege man gegangen ist, oder auch welche Irrwege, die sich auf der Hand verbräunen, nicht wahr? Ich brauche dabei das Austragen nicht nur unerfreundlich zu erscheinen zu kommen. Und das ist dann eben eine, wie mir scheint, hilfreiche Tätigkeit, die auch die Tätigkeit der Gegenwart belegt. Nun, wenn wir das 17. Jahrhundert betrachten, also im Jahr 1600 beginnt sozusagen, nämlich mit der Edition De Magnete von Hill, das ist das erste moderne Buch, das herausgekommen ist, also eine Monographie, würde man heute sagen, über den Magneten. Dann muss man sich natürlich sagen, dass diese Entwicklung, die also mit 1600 ansetzt, nicht aus dem Vakuum entstanden ist, sondern es gab schon vorher in einem gewissen Sinne Physik und physikalische Fragen, die gibt es ja immer, da braucht man kein Gelehrter zu sein, die Menschen haben sich also immer überlegt, was denn da in der Natur so passiert und ob man das erklären könnte. Und das gab natürlich immer Theorien. Und es ist nun so, dass diese Zeit einerseits unglaublich viel übernimmt aus diesen früheren Entwicklungen. Diese früheren Entwicklungen sind dadurch ausgezeichnet, dass das meistens ziemlich isolierte Einzelresultate sind. Und diese Einzelresultate sind oft sehr bemerkenswert. Es gab da schon sehr alte Sachen. Es gibt die Arbeiten von Archimedes, also 240 vor Christus, über Statik, das Gleichgewicht von Flächen, Schwerpunktbestimmung, Hydrostatik, schwimmende Körper. Es gab dann mittelalterliche Mechanik, die unabhängig von Archimedes entwickelt worden ist, denn die archimedischen Schriften sind im frühen Mittelalter nicht bekannt gewesen. Es gab da vor allem einen Mann, den man Jordanus de Nemore, also der Jordanus aus dem Heim, aus dem Wald, genannt hat. Wer dieser Jordanus war, das weiß niemand. Man weiß auch nicht, ob die Schriften, die unter seinem Namen gehen, nicht von verschiedenen Leuten stammen und einfach dann einer Person zugeschrieben sind. Sodass man also diese Schriften des Jordanus heute mehr als Schriften, die einer Schule entsprungen sind, betrachten als Schriften einer einzigen Person. Das sind nicht viele, die zwei, drei Traktate. Wann dieser Jordanus genau gelebt hat, das weiß man nicht, aber man nimmt an, heutzutage, also irgendein Mann, der im 13. Jahrhundert gelebt hat, oder dass diese Leute, die man Jordanus im 13. Jahrhundert gelebt hätte. Das ist auch eine Theorie der Statik, der Ratione Condoris, also über die Lehre vom Gewicht. Und dort wird nun vor allem werden zwei Dinge entdeckt. Das eine ist, wenn Sie wollen, das Prinzip der virtuellen Arbeit, das eben dort zum ersten Mal aufgibt, oder das kriegt dort schon auch in der Form, wie es dann noch bei Johann Bernoulli aufgibt, nämlich das Prinzip der virtuellen Geschwindigkeit. Und zweitens, und diese Auffassung, das war durch das Studium der virtuellen Arbeit, über das gleichgewicht etwas erklärt, diese Auffassung hat man dazu geführt, dass diese Leute zum ersten Mal das Geschehens der schiefen Ebene richtig herleiten konnten, was dem Altertum nicht gelungen ist. Im Altertum hat Pappus den Versuch gemacht, das Geschehens der schiefen Ebene herzuleiten, aber das ist nicht glücklich in Theorie und hat nicht das falsch. Und über diese Mechanikgeschichte habe ich ja selbst vor ein paar Jahren eine Vorlesung gehalten und diese ist in sehr bedrängter Form in diesen Lecture Notes von Theoretical Physics, die Klaus Witt und Weidemüller und noch einer herausgeben, herausgekommen bei Springer, das ist so ein oranges Licht, und das können Sie kaufen, wenn Sie sich dafür interessieren, wie Sie dort das mit der Literatur anbieten. Dann hat es im Mittelalter als zweite Forschungsgebiet optische Forschungen gegeben. Man hat aus der Antike das Regressionsgesetz bekannt, das also Einfallspunkte und Regressionspunkte gleich sind, und dass die beiden Strahlen in einer Ebene, Strahlen mit dem Beobachtungsfeld, wieder. Man hat nun auch erkannt, dass das Licht, das wussten auch schon die alten Astronomen, etwa Ptolemäus, das Licht gebrochen wird. Man hat nun das Brechungsgebiet nicht gekannt, man hat also versucht, einfach zu sagen, wir würden sagen, den Alpha und Beta, die beiden Münchner sind nicht, dann hat man gesagt, Alpha gleich einmal Beta. Das ist natürlich das gleiche Licht. Das war so ein Ansatz, das war so nicht proportional, das ist ein kleines Licht. Und der Ptolemäus hat in dieser Weise die Sternhöhe korrigiert, also auch die Refraktion der Materie. Wenn die Sterne nicht allzu weit vom Zenit abstehen, also nicht gerade ganz nahe am Horizont sind, dann kann man auf diese Weise ganz gut die Sternhöhe korrigieren. Und diese Wissenschaft, das ist also ein richtiges Wissen, das ist dann auch von den Arabern nach Europa tradiert worden. Al-Hasen ist da der Autor von allen Belegen, die studiert hat. Und man hat sich dann mit diesen Dingen in Europa auch beschäftigt. Man hat also versucht, eine Theorie der Wissen zu machen, die war insofern wichtig, ist qualitativ wichtig. Und teilweise ist ja auch qualitativ ganz falsch, weil das Problem ist. Und man hat sich mit der Theorie des Regenbogens beschäftigt, das hat die Leute immer sehr irritiert, wissen, was der Regenbogen sei, wie er zustande gekommen. Und dann hat man sich eben noch mit dem Magneten beschäftigt. Und zwar ist es so, da gibt es eben einfach einen Brief von einem Mann namens Peregrin, Paul Peregrin, der war in Heer, Karl von Aachen, um 1260 herum, hat die dort in Süditalien Krieg geführt, und der ist mit dem Heer gereist, und der war ein Krieg, und der hat einen Freund, der in der Zitadelle, also in Frankreich, gelebt hat, das war ein Ritter, dem hat er aus diesem Lager einen Brief geschrieben, was er sich alles da über den Magneten überlegt habe und was er alles erfahren hatte. Und diese wissenschaftlichen Ergebnisse, die sind zu einem Werkzeug da also richtiges enthalten. Freilich oft in einem Wust von Dingen, die wir heute nicht mehr als richtig betrachten, beziehungsweise in einem Wust von Gedankengängen, die uns sehr brennhaft gewesen sind. Und diese Gedankengänge, das sind eben Gedankengänge, die aus der aristotelischen Naturphilosophie entstammen. Und so ist es gekommen, dass die neuere Zeit alle Leute, Van Dale, Descartes und so weiter, stehen immer in Opposition zu der aristotelischen Philosophie oder wie man sagte, zu der Philosophie der Schule. Die Schule ist Universität. Weil an der Universität wurde eben die kartesische Philosophie unterrichtet. Und wenn man daher das Denken des 17. frühen Jahrhunderts begreifen will, so muss man die aristotelische Philosophie kennen. Denn dann weiß man, versteht man gar nicht, entgegen sich eigentlich die ganzen Kollegen. Ja, es ist sogar so, auch wenn ich die Aussage nicht bewusst polemisch bin. So ist es doch so, dass sie im Gegensatz zu Aristoteles und der Philosophie der Schule entstanden. Etwa der kartesische Zweifel wird nicht richtig verstanden, wenn man nicht weiß, was der Kartesius nun eigentlich bezweifelt. Er bezweifelt die Lehre der Schule. Das ist der Sinn des Zweifels. Und dieses alles Bezweifeln heißt, man möchte sich zunächst frei machen von den Vorurteilen, aber das sind nicht irgendwelche persönlichen Vorurteile, das sind kollektive Vorurteile, die überdies in einer wohlorganisierten Lehre, die sehr überzeugend ausschaut, vorliegen. Und dann ist es sehr viel schwieriger zu erkennen, dass das falsch ist. Daher muss man zunächst einmal alles vorstellen, weil eben diese Lehre so wohlorganisiert. Nun, diese frühen Gelehrten sind also in Opposition gegen die Schulphilosophie. Es sind darum die meisten auch keine Professoren, sondern zum Beispiel Theologen, also Pfarrer, wie Kepler und was. Oder sie sind dadurch freie Gelehrte, wenn sie Geld haben, wie gesagt. Der auch sehr stolz ist, dass er irgendwie Geld hat und daher ein Freier macht, muss sich also nicht an irgendeine Schule anschließen. Dann Lehm war eine Zeit lang Professor, in Pisa und dann in Padua. Da hat er es sehr schlecht gehabt, weil der Professor war gar nicht angesehen und wurde miserabel bezahlt. Dann musste er dann Pensionäre nehmen und hat auch eine Werkstatt betrieben. Wo er Apparate, also Instrumente fabrizierte, Zirkel für Musiker begleitet, das hat er dann verkauft und könnte, das hat er auch wieder verdient. Daher musste er auch als Fernrohr, der sich nicht zu bewegen, war ihm fehlen, als ein wichtiges Instrument, das er nun konstruiert hat, dass man bei ihm verlangen kann, darum nicht. Weil er musste noch leben. Man muss sich auch, daher kommt es dann auch, dass die Leute den praktischen Nutzen der Wissenschaft Entdeckungen, die sie machen, kolossal anpreisen, wobei man nicht meinen muss, dass sie selbst notwendig an diesen praktischen Nutzen der Stadt geglaubt hätten. Aber sie müssen ihn dann preisen, damit man ihnen Geld bezahlt hat, sondern sie sind auch nicht diese Leben. Es gab ja keinen Nationalfonds, der Forschungskredit überzeugt hat. Man war daher auch angewiesen auf Gönner. Und daher haben dann diese Gelehrten eben auch so geschrieben, dass ein gebildetes, breiteres Publikum sich für sie interessiert und ihnen hilft. Daher die Propaganda, die gemacht werden musste, die musste man eben auch machen, um überhaupt leben zu können. Da eben die Lebensumstände ja im 17. Jahrhundert, also auch vorher, äußerst bitter waren. Die Schwierigkeiten, mit denen die Leute schon rein wirtschaften, war man in einer dauernden Zinsbindung. Da war ich im Öffentlichen, der Katalog hat ein Haus gelegt. Dann hat er also irgendeine Ahnung gehabt, dass er heraus hat, das Haus zusammengefallen. Das können Sie sich vorstellen, was das für ein Haus war. Das war also in höchster Grade Umgehend zu diesem Haus. Und der war ein sehr angesehener Arzt, aus der Katar. Der hatte den Sehnsuchtsbeschwerden. Natürlich nicht die zwar auch den Sehnsuchtsbeschwerden, dann irgendetwas passiert ist, dann nicht mal selbst, wie die Altersbeschwerden, die waren gekommen, aber der Kind ist wahrscheinlich seine Mutter, die wurde. Das war eine unangenehme Alte, so streitig, die Frau nicht nach den Beinen, und dann hat man wieder Hitze reingezogen, die ganze Zeit gezogen worden. Hat man mit einem Gesichtsprozess eigentlich angehängt und entwickelt. Das hat viele Jahre seine Hauptaufgabe dafür gesehen, hat dazu gesorgt, dass man seine Mutter nicht vertritt. Weil sie stand also in der Gefahr, man ist also so weit gegangen, dass man ihr die Perizio nicht mal angetan hat. Das heißt, man hat ja also die Folterkammer gehört und die hingefahren Instrumente genau erklärt, wie man die benutzt nicht und was die alles für schlechte Sachen hat. Und hat die Situation, in dem man dann auf die Boden kam, dann noch nicht aus. Die Leute einfach, ich war der Hexenprozess, hatte nicht die prozentualen Vorschriften, der Halsordnung hatte zu. Ich sage, im Zivilprozess hat man ja auf dem Kontinent auch gefolgt, mit dem Bundesfrankreich in Deutschland. In England nicht, das kommt noch, hat schon die Bundesfrau verboten, verboten, in England hat man nur. Am christlichen Gericht, dann hätte ich das nicht sogar gekocht und weg. Die wollte angewandt werden, weil das war alles kurz nun, das Foltern war aber immer so, man hatte mal gefoltert und dann nachher gefragt, ob er nun geliebt sei, gestehen, sonst wäre man ihn noch einmal tot. Wenn er dann nicht gestanden hat, dann hat man ihn nicht aufgehört. Dagegen, beim nächsten Prozess hat man ist das Geständnis auf der Folterungsprozess. Das, also, das war also ein ganz öffentlicher. Und dann hat sie in der nächsten Prozess, da muss ja keine Selber die Folterung gebracht wurde, nicht was, aber das nur die Frau des Bürgermeisters und dann der Stadtschreiber und dann wird ein großer Kaufmann und dann wird ein kleiner Handwerk. Also Duxband hat weg auch Kinder. In Würzburg hat man einen Vergleich mit Männer, Frauen und Kindern. Der Duxereifall. Verbrannt in wenigen Jahren. Also nicht mehr. Da hat man immer so und da hat erstens die Aufklärung aufgehört. Dass die Leute nicht sind, dass das nicht so ist. Und dann sind die Ärzte nicht die gewesen. Die Leute waren nicht die Ärzte, die erklärt haben, dass das nicht so ist. War das zunächst sehr schwierig, weil diese Kreise, die sind gefunden, sagten die leider nicht mal die Hitzerei laut, da war der nicht an den Deutschen, weil ja die Hitzerei Wesentlichkeit und Sitzung hat. Bedeutet, damit ist die Spitzerei, die hat die Spitzerei geschafft. Wenn er nicht an den Deutschen glaubt, er hat nicht an die Notwendigkeit oder die Lösung, er hat nicht an die Lösung glaubt, so glaubt er nicht an die Spitzerei. Also ist er auch so gut wie ein Hexer, also kann man ihn aufdrehen. Das war sehr gefährlich. Also die ersten, die sich gegen die Hexerei in Schrift klar bewegt haben, dass die gegen die Hexen waren, die haben die alle festgeschmissen. Waren also in der Gefahr. Ich glaube, das zeigt also, dass man auch manches mal uns an den moralischen Verhalten, wie man so sagen würde, die damaligen Leute gestoßen vorkommen, dass können wir gar nicht beurteilen. Wir sind nicht dazu da, hier moralisch zu urteilen, weil das Leben in der damaligen Zeit derartig anders war, als es heute ist. Dass man musste auch lügen, nicht wahr? Wollte er noch, dass wir nur lügen müssen, weil es wurde einfach verpasst. Man hat ja auch das meiste anonym gebucht, das ist nicht gut. Weil das viel zu gefährlich war, wie man einen Bein erhält. Man Man hat eben auch in die wirtschaftlichen Fragen Einflüsse. Ich war bei den Politikern, war das ja auch so, die gehen im 17. Jahrhundert bestätigt, aber man darf nicht wissen, ein vernünftiges Gehalt bekamen sie ja nicht. Sie bekamen zwar vielleicht etwas Offizielles, aber der Hof hatte doch viel Geld. Die Regierung, der wurde ja immer die Mittel entzogen und die konnte daher ihre großen Beamten nicht bezahlen. Das heißt, sie blieb einfach die Bezahlung schuldig. Und daher, wenn man ein hohes Amt hatte, so war man darauf angewiesen. Man hielt es auch für selbstverständlich, dass man dank dieses Amts dann irgendwie dafür sorgt, dass man zu Geld kommt. Das ist so wie in Südamerika mit Geld. Und dann, wenn man genügend Geld hatte, konnte man auch, wenn die Situation gefährlich war, flüchten, zum Beispiel ins Ausland. Und sie kann doch wieder was und doch leben, wenn man nicht ein Vermögen hatte, doch sollte man ja nicht mehr verdienen. Wenn man das nicht konnte, dann wurde man ja geköpft. Man hat das immer, bei der Christusierung Heiligen Akt, da hat das immer seine Minister geköpft. Das war üblich, das gehörte zum Risiko des Politikers. Die Machtpolitik war vollkommen hochlos. Die Gegner hat man umgebracht. Und wenn man also dieses Spiel einlegt, so musste man dass man in Gefahr stand, umgebracht zu werden, dass man sich bei Zeiten absetzen konnte. Dazu brauchte man natürlich Geld. Ohne Geld könnte es ja nicht gehen. Müssen dadurch die Gegenwart bestätigt können, damit man sie herauslässt, wenn man einen Kopf Geld auf den Kopf gesetzt wird, dann müssen sie eben sagen: Bitte, also ich bin natürlich der Fall, aber ich gebe dir doppelt so viel und du gibst mir jetzt. So konnte man das dann nicht gehen. Das ist also. Nun, nach diesen allgemeinen Rechnungen, auf die wir dann zurückkommen müssen und eben etwas mehr im Leistung sehen, wie das sich nun ausgewirkt hat, alles, glaube ich, muss ich zunächst etwas eben sagen über die Philosophie der Schule. Also, was war überhaupt die aristotelische Philosophie damals? Dazu muss man auch vielleicht etwas sagen, weil das interessiert nämlich an, was überhaupt die Schule war, nämlich die Universität. Nun, über das gibt es also ein Werk von Denikin, ist aber ein deutscher. Über die Entstehung der Universitäten von 1400. Die Entstehung der Universitäten bis 1400, das heißt die frühen Universitäten. Und das ist 1885 herausgekommen, aber auf der ETH-Bibliothek ist es vorhanden, und zwar in einer fotografischen Erläuterung. Das ist das Einzige. Das heißt, der Herr Denikin war ein katholischer Pater in Rom und hat das also dort ungeheuer leicht studiert. Er war ein Universitäter und hat auch festgestellt, dass das meiste, was also vorher behauptet wurde, über die Entstehung der Universitäten von allen abgelehnten Leuten, das war alles falsch und reine Fantasie. Und dann gibt es ein Buch von einem Herrn Leffen. Das ist bei Wiley und Company als ein basierter Paperback erschienen, und das ist die Universitäten Oxford und Cambridge, Paris und Oxford im Mittelalter. Das ist dann also speziell nur für Paris und Oxford. Nun, Paris und Oxford sind für nördlich der Alpen, für die Universitäten nördlich der Alpen repräsentativ. Die italienischen Universitäten haben einen etwas anderen Charakter, eine etwas andere Entstehung. Entstanden sind die Universitäten im frühen 13. Jahrhundert, oder Sie können auch sagen Ende des 12.
Ja, gut.
Nun muss man, wie alle Autoren, die über diesen Gegenstand vernünftig geschrieben haben, sich zunächst einigen, was das überhaupt sei, eine Universität. Und dazu ist zu sagen, dass eine hohe Schule im Mittelalter zunächst Studium hieß. Und zwar genauer war eine Universität ein Studium Generale. Es gibt heute eine Zeitschrift, die so heißt. Das heißt also ein allgemeines Studium. Und Studium bedeutet einfach Schule, nicht wahr, wo man studiert. Und Studium Generale ist gemeint im Gegensatz zum Studium Particulare. Also das würde man sagen, das heißt eine allgemeine Schule und das ist eine spezielle Schule. Nun muss man fragen, was ist das Allgemeine und was ist das Spezielle? Das hat nichts zu tun mit den Lehrgegenständen, sondern das hat zu tun mit den Leuten, die an der Schule studieren. Generell ist eine Schule, wenn alle Leute dort studieren können, das heißt Leute aus allen Ländern. Partikulär ist eine Schule, die nur für besondere Kreise geschaffen wurde. Zum Beispiel eine Klosterschule oder eine Ordensschule. Nicht wahr? Zugleich mit den Universitäten sind auch die Weltorden entstanden, die eine ungeheure Bedeutung haben für die Entwicklung der Wissenschaft in Europa. Die Weltorden, also die Franziskaner und Dominikaner, werden zwar auf Deutsch als Bettelmönche bezeichnet, aber das sind keine Mönche. Man sollte also viel besser sagen, eben Bettelorden, und man sollte von Ordensbrüdern sprechen. In England, auf Englisch, wird die Unterscheidung streng gemacht. Ein Mönch ist ein Mönch und ein Bettelbruder ist ein Freier. Ein Freier ist eben kein Mönch. Ein Engländer fände das absurd, wenn man ein Freier als Mönch bezeichnen würde. Denn die Bettelmönche waren, die Dominikaner waren vorzüglich Prediger, daher ist man sich bei uns die Prediger. Die Predigerkirche und die Zentralbibliothek, also die Dominikanerkirche, da war später dann die Niederlassung der Dominikaner. Währenddem die Franziskaner waren vorzüglich Seelsorge. Die Dominikaner sind ursprünglich gegründet worden zur Bekämpfung der Ketzer, der altigensischen Ketzerei, der maltesischen Ketzerei in Südfrankreich. Da hat er dort dann die ganze Kultur zerstört. In dem man die Ketzerei dort bekämpft. Die Franziskaner sind von Anfang an als Seelsorgeorten verstanden worden, hat es überhaupt so verstanden. Und das hat dann auch die Richtung bestimmt, dass die Franziskaner also viel praktischer waren und so für das Bedürfnis des normalen Volkes in die Philosophie eingerichtet haben. Sie haben also in ihrem Mittelalter die Rolle gespielt, später die Wiese gespielt. Wogegen die Dominikaner waren Theologen, und was von Dominikaner gewesen. Und die haben nicht in Klöstern gelebt, sondern die sind herumgereicht von Stadt zu Stadt, um zu predigen, um die Weite abzunehmen und die Leute zu trösten. Waren daher sehr volkstümlich und populär. Und wenn sie sich irgendwo niedergelassen haben, haben sie sich eben in den Städten niedergelassen, überall in Prediger in den Ordenskirchen, die waren in Basel, die große Basel-Kirche, waren immer Stadtrat der alten Städte, bei uns in Zürich ja auch so, nicht wahr? Die Predigerkirche ist da am Hirschengraben, der alten Stadtrat. Dort waren sie. Und diese Kirchen, diese riesigen, waren als Predigerkirchen gebaut. Dort hat man eben gepredigt. Und die Kirche gehörte nicht dem Orden, sondern wurden von der Stadt für den Ort gebaut, für die Orden durchgegangen. Dort haben sie gepredigt und auch gelehrt. Und diese dort in diesen großen Kirchen hat man also nur Lehrvorträge gehalten durch diese Bitte-Ordensleute. Und das waren auch Schulen, das waren aber partikuläre Schulen. Nun, ein solches Studium Generale war also eine Schule, wo Studenten aus aller Welt hinkommen konnten. Die beiden klassischen Schulen sind ja, Bologna und Paris. Bologna, da war das so, in Bologna hat die Stadt Lehr des römischen Rechtes angestellt. Das waren von der Stadt angestellte Professoren. Lehr des römischen Rechts. Denn so um 12 Uhr herum sind ja zwei wichtige Sachen passiert. Erstens haben die Städte sich in Europa zu entwickeln begonnen und haben sich Freiheiten erkämpft. Und zwar im städtischen, das Marktrecht, das mittlere Gericht, das Münzrecht, ist in die Hände der Städte gelangt von den Feudalherren, die ja damals langsam verarmt sind. Und die Zentralregierung, sei es nun ein großer Herzog, sei es ein König, sei es gar der Kaiser, hat das Leben der Städte gefördert und die völlig unsozialen Feudalherren zu bändigen. So haben zum Beispiel Zähringen, um die Lokalmagnaten zu bändigen, ihre Städte gegründet, Bern, Thun, Freiburg im Breisgau, Freiburg in der Schweiz, das sind alles Gründungen des 13. Jahrhunderts, die dazu dienten, den Lokalmagnaten etwas Starkes entgegenzusetzen. Und diese Städte haben sich selbst organisiert, brauchten also eine Verwaltung. Ebenso brauchte natürlich der Fürst, der eben die lokalen feudalen Herren zur Ordnung bringen wollte, brauchte auch eine Verwaltung. Was im frühen Mittelalter nicht gab, da hat eben die Grafen verwaltet. Da war alles delegiert. Man hat also langsam versucht, eine Zentralverwaltung zu machen. Dazu brauchte man Leute, die etwas von Verwaltung verstehen. Und das waren die Juristen. Und zwar hat man eben in Bologna das römische Recht dazu benutzt, das aus dem späten römischen Reich kodifiziert erhalten ist. Und das wurde von angestellten Lehrern gelehrt. Es gab auch noch Tage, die also dort unterrichteten, wie man Verträge kunstgerecht aufsetzt und so weiter. In Paris, da gab es eine Kathedralschule, die an sich unter der Leitung eines Kanzlers stand, und der Kanzler war der Vertreter der Bischofs. Diese Kathedralschule war auf der Insel, nicht wahr, da wo die Notre Dame steht, angesiedelt. Und um diese Kathedralschule haben sich freie Lehrer, Magister, angesiedelt, die Unterricht erteilt haben und die auch unter der Botmäßigkeit des Kanzlers standen. Während nun in Paris zunächst die Studenten die Art des Liberales studieren mussten, das heißt also, die sieben freien Künste, das Trivium, daher kommt das Wort Trivial, also welches besteht aus Grammatik, Rhetorik und Dialektik. Wenn man das kann, dann kann man Trivial sehen. Und das Quadrivium, das sind dann die höheren philosophischen Fächer, das ist Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie. Die Musik ist charakteristischerweise immer dabei, das ist doch so bei Fischer, doch bei Euler gehört die Musik zur Mathematik. Diese Fächer musste man studieren, um dann Höheres zu lernen, nämlich Medizin, Jurisprudenz und Theologie. In Paris konnte man kein Zivilrecht, kein römisches Recht studieren, das wurde verboten. Aber man konnte Kirchenrecht, kanonisches Recht studieren, welches als Teil der Theologie galt. Man konnte auch schon früh Medizin studieren.
Die Stadt in Bologna hat dann auch einen Medizinprofessor angestellt, weil das eben auch wichtig war für die städtische Hygiene. Und diese Schule, nehmen wir zunächst in Bologna, diese Schule Bologna wurde nun international berühmt, dafür heißt es im Generale, weil nun Leute aus aller Welt nach Bologna kamen. Und zwar waren das Leute, die Jurisprudenz studieren wollten, um sich nachher dem Verwaltungsfach richten zu können. Und daher waren diese Leute, die da kamen, sehr häufig geschickt von irgendwelchen Herren, die so die Juristen brauchten. Und das waren alles schon Leute, die eine Vorbildung hatten. Also die hatten sozusagen die Maturität, ja sogar meistens noch schon ein theologisches Vorstudium hinter sich. Das waren fast alles Kleriker, die nach Bologna kamen. Und dieses waren Ausländer. Und waren daher in der Stadt, wo man ja im Mittelalter, also der Ausländer war ja 10. Bürger, hatte gar keine Rechte, die mussten nun sich irgendwie in der Stadt ins Benehmen setzen. Und so haben sie, wie das im Mittelalter üblich war, eine Genossenschaft gegründet. Eine Eidgenossenschaft. Unser Staat ist eine Eidgenossenschaft. Stammt auch aus diesem Zelt. Aus dieser Mentalität, man schließt einen Vertrag, den man beschwört, und so haben diese Studenten, welche aber nicht mehr ganz jung waren, nicht mal Mitte 20, haben untereinander Verträge geschlossen, die man beschwören musste, und bildeten Eidgenossenschaft. Eine solche Eidgenossenschaft hieß man auch Universitas. Das ist die Universität. Das ist die Genossenschaft der ausländischen Studenten in Bologna. Das waren keine Studenten mehr in unserem Sinn, sondern also so Leute, die das Diplom gemacht hatten, nicht wahr? Das könnte man sagen. Und zwar gab es dort verschiedene solche Genossenschaften, die nannte man dann Nationen. Je nach der Ort, wo die herkamen, nicht wahr? Es gab also eine deutsche Nation, es gab eine englische Nation, es gab eine französische Nation, es gab eine norditalienische Nation, es gab eine süditalienische Nation. Jede dieser Nationen hatte einen Vorsteher, das war der Prokurator, und diese Nationen haben die Universität, also als Gesamtgenossenschaft, gebildet. Die Professoren gehörten naturgemäß dazu, denn die waren ja von der Stadt angestellt, in Bologna ansässig. Ebenso wenig gehörten die Studenten dazu, die aus Bologna und Umgebung stammten, denn die hatten ja eine Heimat. Daher die Idee des Civitas, der Civitas, dass man das akademische Bürgerrecht hat, weil man Mitglied ist einer Nation, nämlich einer solchen Genossenschaft. Und diese Genossenschaft hat sich nun Freiheiten erwirkt im Vertrag mit dem Podestà von Bologna, genauso wie die Zünfte, die war also analog einer Zunft. Das heißt, diese Freiheit war insbesondere Steuerfreiheit der Stadt Bologna gegenüber und Steuerhoheit den Mitgliedern gegenüber. Denn die Mitglieder der Universität mussten an die Prokuratoren Steuern bezahlen. Dazu war das war die Hauptaufgabe der Prokuratoren, die Steuern einzutreiben. Mit diesen Steuern hatte man Geld. Man konnte nun verhandeln. Man hat zum Beispiel mit der Stadt verhandelt, dass die Stadt den Studenten ein Zimmer vermietet. Wie Bologna Hände bekam, die Universität Händel bekam mit dem Podestà, dann hat sie einmal beschlossen, man ziehe aus und gehe nach dem Viterbo. Da hat man einen Vertrag mit dem Viterbo abgeschlossen. Da in dem Vertrag hat die Stadt sich verpflichtet, 500 Wohnungen zur Verfügung zu stellen. Daraus sieht man, dass die Studentenzahl groß war, denn in einer Wohnung wollte natürlich nicht nur ein Student. Man darf rechnen, dass in Bologna im frühen Mittelalter 3000 Studenten waren. Also in den Nationen, ganz abgesehen von den Lokalstudenten. Und es gab etwa 70 Professoren, das war also eine, und die waren nur praktisch hauptsächlich in uns Besitz. Da, Kirchenrecht und also Zivilrecht. Das war eine, die Idee, dass die Universität alle Wissenschaften behalten müsste, die diesem Sinne universell sei, ist niemandem gegen den Sinn gekommen. Denn das Wort Universität bezieht sich ja nicht auf die Studien im Fall. Das ist, bedeutet ja nur einen Verein, nicht? Das ist der Bereich dieser Scholaren. Das ist also eine Universitas Scholarum. Was ist Corona? Nun, die Prokuratoren haben dann untereinander noch einen Rektor gewählt. Dieser Rektor war natürlich auch ein Student, der hatte aber praktisch keine Kompetenzen. Und war auch immer nur für direkt war einen Monat gewählt. Das war einfach der Vorsitzende, nicht wahr? Das Gremium der Faktoren. Das hat also alle vier Wochen hat der Rektor gewählt. Und das war so mehr eine Ehrensache, dass man Rektor wird. Und das war auch ein christlich Frage, welche Nation man den Rektor wählen kann. Und so. Da konnte man sich kennen. Im Übrigen war das also immer äußerst freizügig, also die ganze Sache. Diese Scholaren, weil sie diese Steuerhoheit hatten, hatten sie Geld und haben dann auch selbst Professoren angestellt. Und dafür haben berühmte Lehrer engagiert, meistens also in unserer Sinne, in Form von Lehraufträgen. Man hat einen engagiert, der also so und so lang vorträgt, für ein halbes Jahr, für ein Jahr. Aber das hat dann auch die Studentenschaft gesagt. War dann nicht so, dass man die Idee hatte, die Stadt nicht gesagt. Die Studentenschaft, das muss nicht. Die Provisoren dagegen wurden durch die Stadt bezahlt. In Paris ist die Situation insofern ganz anders. Auch da gab es eine Universitas, aber in Paris hatte man eben diese sieben freien Künste. Und da hat man nun studiert, bis man Magister Artium wurde. Man musste 21 sein, um Magister Artium zu werden. Und wenn man das war eine Art Gymnasium, das war die Artistenfakultät. Dann war man verpflichtet, Unterricht zu geben, mindestens 3 Jahre an der Artistenfakultät. Das war schlecht bezahlt und man hat sich auch nicht dafür sehr interessiert, aber das war eine Verpflichtung und gleichzeitig hat man nun an einer oberen Fakultät weiter studiert. Nun, diese Magister Artium kamen wieder aus aller Welt, haben sich wieder in Nationen gegliedert und bildeten wieder eine Universität. Das war nun eine Universitas Magistrorum, aber zunächst eben der Magister, also Artistenmagister, die noch nicht einen Magister der Theologie hatten, Doktor und Magister. Denn diese Titel bedeuten Lehre. Der Rektor in Paris war daher immer ein Magister der Artistenfakultät und wurde von den Prokuratoren der Magisternationen gewählt. Die Studenten aber an der Fakultät gehörten nicht zur Universität. Das waren eben die Studenten, die Universität war die Genossenschaft der Artisten und dann später sind auch die Magister der höheren Fakultäten dazu gekommen. Wobei es so ist, dass die Theologen meistens nicht dazu gehören, denn die waren Kanoniker an der Kapitalischen Schule. Nun, gleichzeitig mit der Gründung der Universitäten ist nun auch Aristoteles rezipiert worden. Ja, also, da muss man noch sagen, diese Universitäten, weil sie staatsrichtig waren, denn sie haben Staatsangestellte, aber das war der Zweck, aus aller Welt mitgebracht. Darum waren sie bereits Studium Generale, hatten dann auch automatisch das wesentliche Recht unter ubique docendi, überall zu lehren. Wenn jemand Magister war von Paris, dann konnte er überall als Lehrer auftreten an einer anderen Universität. Das ist das Korollar zum Faktum, dass jedermann aus aller Welt in Paris studiert, dann sind diese Lehren von Paris auch wieder in alle Welt gegangen. Und man brauchte also keine weniger Dozenten. Natürlich musste man auch auf eigene Rechnung dozieren. In der Regel wurden diese Magister von den Studenten bezahlt. Ja, von deinen Lehrbeauftragten, die Studenten bezahlten die Vermutung. Nur die Professoren an der oberen Fakultät wurden bezahlt, und zwar waren das dann eine gewöhnliche Vorherren, Mitfach, oder sie hatten irgendeine andere geistige Gründe, aus der sie leben. Das heißt, wir haben das dann sozusagen nebenan gemacht. Oder dann waren sie eben Mitglieder der Bettelorden, und die Bettelorden haben für die Ausgruppen besorgt. Nun, die Streitigkeit liegt dann an den Rechtsstaat, aber wegen man hat dann mit Aristoteles rezipiert, und die an diesen Fakultäten sind sehr bald das Zentrum der aristotelischen Studien geworden. Ich sage, Aristoteles ist zunächst von den Arabern übernommen worden. Die Araber, das wissen Sie alle, der Mohammed, der hat also, und seine Nachfolger, die haben ja in kurzer Zeit ein Riesenreich gegründet, das von Persien bis Spanien ging. Dieses Reich war ein großes Kulturzentrum. Bakri, die Kalifen haben, ursprünglich war die Hauptstadt Damaskus, die Hauptstadt war nach Bagdad verlegt, und zwar waren dann Perser, persische Mamedanen, diese Kalifen, die Hauptstadt nach Bagdad verlegt, und das war dann ein Zentrum. Man hat sich dann mit dem noch bestehenden byzantinischen Reich gestritten, und immer wieder man streitet, jemanden von der man abgesagt von diesem Mal. Und so haben also die Araber dann die aristotelische Philosophie kennengelernt, sie haben sie auf die Arabisch übersetzt, sie haben das kommentiert, sie sind die großen Kommentatoren, Avicenna, Ibn Rushd, Averroes. Und diese arabische Aristoteles ist dann über Sizilien und vor allem über Spanien, wo die Araber beherrschten, nach Europa gekommen. In Toledo hat der Bischof eine Schule, der Übersetzung Aristoteles aus dem Arabischen gegründet. Die Übersetzungen waren in einem schrecklichen Latein verfasst, aber das machte nichts, hat man also fleißig studiert, und da hat man nun die aristotelische Philosophie gelernt. Die Kirche hat das zuerst sehr bekämpft, weil die aristotelische Philosophie als heidnisch galt, als atheistisch galt. Aristoteles hat die Ewigkeit des Himmels gelehrt. Das war ganz schlecht, denn der Himmel ist doch geschaffen worden, wie der Bibel steht. Die Araber haben die aristotelische Lehre auch immer mit der Astrologie verbunden, und das galt als besonders schlimm. Und zwar der Johannes Kotisch, der Michael Kotisch, der in Sizilien war, bei dem zweiten Sizilien, der hat den Christus sein Horoskop gestellt, das war eine große Hexerei, und ist daher bei Dante dann im Inferno, und ich frage mich, was das ist. Nun, was ich jetzt tun will, ist in der nächsten Stunde Ihnen diese aristotelische Weltweisheit zu erklären, weil die der ganzen Polemik zugrunde liegt und weil es eben auch ungeheuer schwer war, sich von dieser Lehre zu befreien. Die endgültige Befreiung ist in manchen ersten 19. Jahrhunderten gelungen. Das zeigt sich nicht die Polemik.